Rock'n'Roll Podcast mit Fleming Jan und Eggers Peer am Mikro dran. Yo! Touch too much.
Geht dir das auch so, dass du das Yo immer mitsingen willst?
Ja.
Jau! Jau! Jedes Mal noch. Und das auch noch bei Folge 51. Herzlich willkommen. Neue Folge Touch Too Much. Wie immer mit Jan Fleming.
Das bin ich.
Und mit mir, Per Eggers. Und wir haben heute, wir befinden uns ja noch, wusstest du das, Jan, in der Osterwoche. War dir das bewusst?
Nein.
Mir auch nicht. Habe ich letztens erst gehört. Es ist nämlich der Gründonnerstag, der Karfreitag und dann ist auch der Karsamstag, weil Kar heißt ja Trauer, weil Jesus tot. Dann Sonntag steht er wieder auf. Und dann startet erst die Osterwoche, das heißt Ostersamstag, ne, heute ist Freitag, ist erst morgen.
Aha.
Das heißt, wir befinden uns noch in der Osterwoche offiziell und daher passt auch unser Thema wunderbar. Wir wollen uns nämlich auch der Wiederauferstehung widmen, allerdings nicht des Christus, sondern in der Musikwelt gab es ja jede Menge Wiederauferstehungen, sozusagen anderes schönes Wort für Reunions. Damit wollen wir uns heute befassen, wir wollen auch ein bisschen über die Hölle reden.
Definitiv.
Von daher wird das eine ganz, ganz spannende Sendung und ich bin sehr interessiert daran, was du wohl hier an Geschichten mitgebracht hast.
Ja, ich habe vor allem einen passend zu dem Thema einen passenden Drink mitgebracht.
Jetzt bin ich mal gespannt. Wiederauferstehung. Reunion.
Naja, es ist ein bisschen um die Ecke gedacht.
Ganz was Neues bei dir. Lass hören.
Ich habe mal gegoogelt und habe den Cocktail Weeping Jesus gefunden. Der winselnde, weinende Jesus.
Oh Gott.
Ich würde gerne die Zutaten kurz vorstellen.
Das wir kann haben da drin nichts Gutes werden.
Absinth.
Natürlich.
Orangenschnaps.
Alter.
Ein Schuss Grenadine und das Ganze am Ende ablöschen mit Sprite Zero. Wichtig ist Zero, weil wir wollen uns ja gesund ernähren.
Ja, selbstverständlich.
Wir wollen ja nicht zunehmen.
Igitt. Damit man den Scheiß auch bloß nicht merkt, damit er nur ordentlich hintenrum reinknallt und auch ordentlich Sprite drauf.
Genau, ich habe schon mal den königlichen Vorkoster gemacht am Wochenende. Also.
Und bis zwei Tage später wieder aufgewacht.
Ja, nee, also es ist nicht schlecht. Es ist jetzt nicht mein Lieblingsdrink, aber als ich das gegoogelt hatte, dachte ich so, holla, das ist was für uns. Aber es ist nicht so schlecht. Hm. Aber vielleicht grundsätzlich, um mal mit so einer lockeren Frage einzusteigen,
ja,
in dieses doch fluffige Thema.
Bin gespannt.
Bist du so religiös, gläubig?
Nein. Also ich bin nicht religiös, nee, und auch nicht gläubig. Also ich bin ja Historiker, ne? Und von daher fällt mir das alles so ein bisschen schwer. Ich bin Freund davon, dass jeder quasi an das glauben soll, was ihm irgendwie hilft. Und jeder soll das für sich selbst entscheiden. Das ist für mich ganz wichtig. Also Glaube und Religion ist eine ganz persönliche Sache. Bin sehr dagegen, irgendwem anders seine Meinung der ganzen Geschichte aufzuzwingen. Das soll jeder mit sich selbst ausmachen. Ich persönlich glaube da nicht dran. Ich bin mehr so der jeder ist seines Glückes Schmied-Typ. Aber also Schicksal, das ist eine Sache, mit der könnte ich mich auseinandersetzen. Aber Glaube, Religion halte ich mich sehr zurück.
Das heißt aber, die spannende Frage ist ja, wenn Feierabend ist, ist dunkel oder gibt's was?
Was?
Naja, wenn du
so,
stirbst.
Danach,
nicht nach dem Büro gibt's sondern was ist denn, das eine ist ja sozusagen, glaube ich, an die Religion,
ja,
wie sie mir erzählt wird, oder ist Anfang, Ende
Schicht
dunkel oder gibt's was?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe darüber schon sehr viel nachgedacht, aber ich habe keine Lösung dafür oder keins, wo ich sage, jupp, da glaube ich dran. Ich bin auch noch niemandem begegnet, wo ich gedacht habe, boah, den habe ich in einem anderen Leben schon mal gekannt. Ich bin aber auch niemand, der sagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin da sehr gespannt, was passiert, wenn ich die Augen mal zumache für immer. Echt? Irgendwas wird passieren. Aber was? I don't know.
Pass auf, und jetzt noch kurz, bevor wir zu dem amüsanten Teil kommen, jetzt die krasse Frage, die ich mir immer stelle. Was wünschst du dir denn? Also wünschst du dir, dass es ab dann dunkel ist? Oder wünschst du dir, dass all das, was du auf der Minusseite hast und das, was du auf der Plusseite hast, mal aufgerechnet wird? Weil also das ist ja auch eine spannende Frage.
Also du meinst die Himmel- und Hölle-Geschichte?
Naja, also
geht's nach oben oder nach unten?
Ich bin ja einfach beschissen neugierig. Deswegen würde ich ja gerne schon eigentlich wissen, wie es weitergeht, wenn es das gibt.
Ja.
So, auf der anderen Seite weiß ich ja nicht, wenn das wirklich, sag ich mal, so ein verknöcherter alter Typ ist, wie er in der Bibel und die Hardcore-Christen oder wer auch immer den auslegen, dann kommen wir beide nicht gut weg, sag ich mal so.
Nee,
und
also
dann ist es so die Frage, ob es so geil ist, in der Unendlichkeit irgendwo in so einem knietief also im Feuer zu
daran,
stehen.
Daran glaube ich sowieso nicht. Ich glaube nicht, dass du einmal jetzt irgendwie lebst und danach wirst du gemessen an dem, was du gemacht hast. Und dann gucken deine Nachkommen entweder nach oben oder nach unten, wenn sie mit dir reden wollen. Also das glaube ich nicht. Falls dem so wäre, denke ich, wird der Blick auch bei mir auf jeden Fall nach unten gehen. Da können wir später nochmal drüber sprechen. Aber diesen Satz, ey, du kommst auf jeden Fall in die Hölle, habe ich wirklich schon viel öfter gehört, als du kommst in den Himmel. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin dann bin ich eher dabei zu sagen, ich kann mir eher vorstellen, dass man dann irgendwann nochmal, weiß ich nicht, in einer anderen Art und Weise wiedergeboren wird, nochmal eine andere Art des Lebens, kein Plan. Eher das als das andere. Alter, und jetzt musste ich über das schon alles ohne Drink reden.
Genau, jetzt Gott probieren wir mal den fertig. Weeping Jesus. Eigentlich kommt
stinkt
da noch Eis,
widerlich.
Eiswürfel rein.
Wie
dann
immer,
ist es
bei dir keine
geiler.
Dabei. Oh Gott.
Findest du es so schlimm?
Weißt du, wie das schmeckt? Das schmeckt, als hättest du Lakritze in Wasser aufgelöst. So schmeckt das.
Nee, so schmeckt schwarze Sau. Schwarze Sau ist Lakritzbonbons in Wodka aufgelöst. Ich finde, das schmeckt wie Himbeersaft. Mit ganz bisschen Lakritzgeschmack.
Sieht auch so aus.
Mm. Ja. Aber wie gesagt.
Der schmeckt da so, dass der dich umhaut nach 4, 5 davon.
Genau, und dass das werden wir jetzt ja auch schön machen. Wir hatten auf unserer geil. Facebook-Seite, ich hatte neulich drüber gesprochen, wie stellt ihr euch die musikalische Hölle vor?
Ja.
Da könnten wir vielleicht nochmal kurz drauf gucken. Wie stellst du dir denn die musikalische Hölle vor?
Finde ich ganz schwierig. Also wenn wir jetzt erstmal nur gerade ausdenken, ist für mich die musikalische Hölle erstmal nur noch Amigos. Dann war es das für mich. Aber das ist ja der erste Gedanke. Aber dann kommt bei mir der zweite Gedanke. Was wäre denn nicht, oder wäre es nicht vielleicht schlimmer, wenn in der Hölle quasi die Ausrutscher von den Leuten laufen, die du eigentlich geil findest? Stell dir mal vor, du bist in der Hölle und es läuft nur Lulu von Metallica.
Oh, das ist ja, stimmt.
Das finde ich fast noch schlimmer. Also das finde ich heftig. Oder es läuft, wäre ein musikalisches Thema auch passend, Who Wants to Live Forever. Die ganze Zeit. Ich hasse den von Queen. Und dann auch noch in der Hölle. Oder Chinese Democracy von Guns N' Roses läuft nur noch. Da würdest du auch nur denken, oh, fuck.
Also ich habe eine ganz konkrete Vorstellung, wie ich mir die Hölle vorstelle. Mm. Ich hatte sie neulich ja sowohl musikalisch als auch sonst. Ich hatte einen Abend mit einem Kumpel, wo der Absinth-Fan ist, was ich nicht wusste. Und ich hatte kurz vor 1, musste am nächsten Tag um 8 ins Büro, habe ich den Satz fallen lassen, als wir über Manson gesprochen haben, dass ich ja den Manson-Absinth da habe. Und dann wollte der unbedingt, der hatte nämlich am nächsten Tag noch frei, mit mir Absinth probieren. Das heißt, ich saß am nächsten Tag sehr verkatert im Büro, musste mich konzentrieren, das finde ich ganz schlimm. Verkatert ist Kopfarbeit, ist für mich die Hölle. Also
ganz
ich habe früher im Studentenjob Möbel geschleppt, da war ich auch verkatert, aber schleppen finde ich geht, da muss ich einmal hochquälen, aber dann geht's. Und dann lief irgendwo aus einem Nachbarbüro ganz laut Ziel Kiss from a Rose.
Oh!
Bada 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 bada.
Oh, ja.
Wahnsinn. Also wirklich, ich habe, also das in aller Ewigkeit, ne, da kannst du, glaube ich, das Fegefeuer, kannst du dagegen für mich, schlimmer kann es nicht werden.
Also, man muss fairerweise sagen, irgendwann ist, glaube ich, jeder Song, wenn es immer nur der gleiche Song ist, ist es furchtbar.
Gut, aber wenn es dann beim 1000. Mal ist oder 10.000. Mal, okay, wenn es beim ersten Mal schon so ist, vielleicht kippt er dann nach dem 10.000. Mal ins Gut, kann auch sein.
Genau, so wie bei How I Met Your Mother, wo sie immer nur I'm Gonna Be 500 Miles hören können in dem Auto. Die ganze Zeit, immer nur den einen Song. Und dann hassen sie ihn, dann lieben sie ihn, dann hassen sie ihn wieder. Aber Kiss from a Rose ist schon schlimm. Also auch Kuschelrock 1 bis 365 läuft durch in der Hölle, wäre auch scheiße.
Das weiß ich, also keine Ahnung, aber dieses endlose Ba-da-ba-da-ba-ba, also boah, furchtbar. Ich habe das auf unserer Facebook-Seite, die ihr natürlich sehr gerne liken könnt, hinterliked uns ein Kommi, gepostet. Da kamen auch ganz nette Antworten. Kevin sagt, atemlos, da gebe ich mir lieber 5 Kilo Honig durch die Hinterpforte und setze mich auf einen Gewehrkugel-Ameisenhügel.
Ja.
Franziska sagt, Jerusalemma, diesen Song findet sie ganz schlimm. Und das ist, glaube ich, ein Künstlername, Emeritus, sagt, ganzen Tag Schlager und, auch schönes Bild, endlose Warteschlangen überall. Warteschlangen sind auch schlimm, wenn man verkatert ist, so im Urlaub. Ne? Und Noel sagt, My Heart Will Go On.
Ja.
Auch ganz, ganz schlimm.
Aber wirklich, ganz schlimm.
Und Uli sagt, Musikantenstadel. Da erinnert er sich an seine Kindheit zurück, wo er offenbar mit seinen Eltern früher Musikantenstadel gucken musste. Udi, der unser Intro gesungen hat. Und
ja, auch das nachvollziehbar als AC/DC-Sänger, glaube ich, ist alles andere die Hölle. Also ich kann mir auch vorstellen, wirklich diese ganze Schlager-Musikantenstadel-Geschichte, da gehen ja meine Amigos auch in Das tut weh. Aber ich glaube, am schlimmsten ist es, wenn es immer nur das Gleiche ist, also immer nur ein Song. Ich glaube, das ist am schlimmsten, weil der dann irgendwann einfach so krass ist. Sobald du Abwechslung irgendwie in gewisser Art und Weise hast, ist es besser auszuhalten, als wenn es immer nur der gleiche Song ist. Ich glaube, das macht dich wahnsinnig irgendwann.
Auf jeden Fall.
Ganz, ganz wahnsinnig. Okay, das heißt, die Hölle haben wir abgehakt. Dann geht's jetzt an die Wiederauferstehung?
Ja, würde ich sagen.
Sehr gut. Also, dann fange ich mal an mit für mich die größte Wiederauferstehung. Das ist auch absolut gar keine Überraschung, da bin ich mir auch bewusst. Das ist natürlich die Reunion von Guns N' Roses. Weil, also, damit hat, glaube ich, kaum noch einer gerechnet, dass die jemals in dieser Besetzung, also sprich Slash und Axel, nochmal überhaupt ein Wort miteinander sprechen, war schon ein Wunder, dass sie dann noch wirklich wieder zusammen Musik machen. Kein Mensch damit gerechnet. Das letzte Album 1993 rausgebracht, da war es schon nur ein Coveralbum, weil nämlich der wichtigste Mann, was das Writing angeht, weg ist. Izzy Stradlin. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum die Gunners immer noch kein neues Album haben. Weil der Mann, der die Alben geschrieben hat, der die beiden irgendwie gut miteinander verzahnt hat, das war Izzy. Und der weigert sich immer noch mitzumachen bei diesem Comeback. Sie haben ihn wohl tausendmal gefragt, aber er will nicht.
Aber genau deswegen, ich habe auch darüber nachgedacht und deswegen muss ich sagen, das stimmt natürlich, ich hätte damit auch nie wieder gerechnet, aber für mich ist es kein Comeback und keine Wiederauferstehung, weil es für mich Geld verdienen ist. Also es ist in dem Sinne...
Oh, aber das ist es immer.
Nee, das ist es nicht immer. Nein, es gibt auch tatsächlich Bands, die ein paar Jahre sich... Also für mich ist es ein Wiederzusammenkommen, wenn du ein Album machst. Wenn du nochmal was Neues künstlerisch leistest.
Aber das ist doch auch Geld verdienen. Jetzt
ja,
doch nichts.
Aber es ist nochmal was anderes, wenn ich sozusagen...
Wenn das Album scheiße ist, wenn du genau merkst, es ist nur gemacht, damit du was zum Vorzeigen hast?
Nichtsdestotrotz ist es ja nochmal eine andere Stufe. Also wenn ich sage, okay, ich stelle mich... Also ich verstehe das, es ist auch ein Comeback und so, nur für mich ist das wirklich... Also das ist so wie Mötley Crüe oder so. Die andauernd sagen, ich habe übrigens The Dirt gelesen, die andauernd sagen, ja, wir tun es nochmal zusammen. Also... es ist auch ein Hammer-Comeback, ne? Und ich hätte damit auch nie gerechnet, weil die einfach ja so spinnefeind sind. Aber so richtig, dass ich sage, die machen das wirklich auch als künstlerische Wiedergeburt, sehe ich nicht.
Das macht kaum einer heutzutage, finde
stimmt.
ich. Also, aber ich bin bei dir. Das hat ja auch Kirk Hammett tatsächlich gesagt. Der meinte, Leute, cool, dass ihr wieder da seid, aber jetzt mal langsam muss schon auch mal was Neues her, sonst ist es echt ein bisschen peinlich.
Und das wird ja tatsächlich das Spannende. Ich sag mal, so wie ich mir das Rockstar-Leben von Axel und Slash vorstelle, im feinen Jet um die Welt fliegen, ins Stadion gehen, feines Catering, im vernünftigen Hotel pennen, da können die irgendwie, da ist das Schmerzensgeld da. Aber mit dem Penner im Studio sitzen und an den Reglern diskutieren, ich glaube, da schlagen die sich auch heute noch die Köpfe ein.
Das kann ich mir auch vorstellen,
ich glaube, deswegen werden die das auch nie hinkriegen.
Aber, andere Seite der Medaille, ich meine, Axl Rose, der hat ja beim Aufnahmeprozess die Frau von seinem einen Bassisten durchgebumst und das sogar auf Rocket Queen mit draufgenommen. Also da hörst du, wie er die Frau bumst im Aufnahmestudio. Er hat den Techniker das aufnehmen lassen, während er die Freundin von einem seiner Bandmitglieder durchbumst. Also der Typ hat locker nicht mehr alle sitzen. Aber...
aber auf Drogen hast du das vielleicht ausgehalten, wenn die jetzt clean sind.
Eben, was sie ja alle sind.
Angeblich.
So, bei Slash glaube ich es auch, weil der ist ja nun ganz knapp nur noch dem Sensenmann von der Hütte gesprungen, weil er ja nun auch einen Herzschrittmacher gebraucht hat und alles nach einem Infarkt mit ein bisschen über 30, also das ist schon heftig. Aber ich könnte mir vorstellen, das einzige Out, was sie haben aus dieser Situation, könnte Corona sein. Denn angeblich haben sie ja schon wieder viel geschrieben, also Axel auch viel geschrieben und Slash viel eingespielt. Und da könnte es tatsächlich sein, dass man sich dieses wir dürfen uns nicht treffen, in dem Fall zunutze macht und wirklich getrennt voneinander aufnimmt und das dann irgendein Sound-Engineer zusammenfummelt.
Ja, ist dann die Frage, Album. Wie geil das wird, aber das ist
ja
genau.
Aber also, ich bin bei dir, es ist erst dann eine geile Reunion, wenn auch ein Album dabei ist, ansonsten ist es reine Geldmacherei und dennoch war es für mich eine Riesenüberraschung. Ich habe damit 2016, kann mich noch daran erinnern, wir haben das im Vorfeld so ein bisschen schon gepusht. Ich habe immer gesagt, komm schon, die unterhalten sich, wir haben das so kommen sehen. Und dann saßen wir irgendwann und haben gesagt, Leute, das könnte jetzt echt klappen, wir müssen uns darauf vorbereiten. Ne? Und dann kam das ja wirklich wie eine Bombe und wir haben den Tag alles umgeschmissen. Das war der Wahnsinn, wir waren hier alle am Jauchzen, Mann. Das war schon geil, weil Guns N' Roses, dass die wieder spielen, eine der größten Bands aller Zeiten, schon heftig. Und ich find's cool, Die haben nämlich da ja auch so eine kleine Line draus gemacht, weil es gab ja ein Interview in den 90ern mit Axl Rose, da wurde er gefragt, ob er sich vorstellen kann, jemals wieder mit Slash zusammenzuspielen. Da hat er gesagt, ey, not in this lifetime. Also nicht mehr in diesem Leben. Und so haben sie ja dann die Tour genannt, mhm. Not in this lifetime. Weißt du, bei wem sie sich das abgeguckt haben?
Nee.
Bei den Eagles. Bei den Eagles war es genauso. Die haben 1980 aufgehört, weil die sich komplett auseinandergefickt haben, die Jungs. Die haben sich nur noch gestresst. Die haben sogar hinter der Bühne sich geprügelt. Teilweise einmal hier Don Felder und Glenn Frey haben hinter der Bühne sich geprügelt, weil sie einfach nicht mehr miteinander klarkamen, weil Henley und Frey sich wie Diktatoren aufgeführt haben bei der Band. Und die anderen gesagt haben, sag mal, habt ihr sie nicht mehr alle? Und haben sich irgendwann wirklich gehauen, haben gesagt, komm, wir lassen das. Und dann wurden die auch gefragt, können Sie sich vorstellen? Und da haben die gesagt, eher friert die Hölle dicht. Und dann sind sie ja wieder zusammengekommen, Anfang der 90er, und das Album hieß dann Hell Freezes Over. Und da haben sich quasi die Gunners das abgeguckt mit Not in This Lifetime und haben das dann wieder gemacht. Übrigens dann auch wieder ein großes Comeback, die Eagles.
Ja, ich kenne die Eagles nur von Hotel California, ehrlich gesagt. Nein, stimmt nicht, auf meiner Playlist. Ich bin mal auf die Eagles gekommen, da ist ein geiler Song, den hauen wir demnächst mal drauf. Da dachte ich so, Alter, das sind die Eagles, richtig geil. Aber ansonsten...
Und welcher ist es?
Ja, habe ich vergessen.
Living in the Fast Lane?
Ich muss mal gucken.
Oh, ich liebe solche Teasings, die ins Nichts machen. Fleming, ey, was ist mit dir denn los?
Mit meinem Hören,
einen geilen Song.
Der Weeping Jesus, ja, ja. Der haut bei mir schon rein. Wo ich sagen muss, wer für mich immer wieder, also das Thema Wiederauferstehung, nicht Comeback, aber Wiederauferstehung, ist ja für mich Metallica. Wenn ich die Bandgeschichte durchgehe mit Tod von Cliff Burton, da wären einige Bands schon dran gescheitert, sind sie sehr stark wiedergekommen. Dann die Geschichte 1990 nach dem Black Album, wo sie irgendwie Haare abgeschnitten und Load, Reload irgendwie gefühlt komplett, also ihre Glaubwürdigkeit verloren haben. Da sind sie wiedergekommen. Dann die Geschichte mit Napster. Lars Ulrich verklagt oder Metallica verklagt Napster, wie er es ja auch in der Dokumentation Some Kind of Monster sagt, irgendwie die meistgehasste Band der Welt zu sein. Da sind sie wiedergekommen. Dann die ganze Geschichte, die ja in Some Kind of Monster aufgearbeitet wird mit Jason Newsted geht raus, Drogensucht, so
Lulu.
Genau, das kam danach, aber so krasse interne Querelen, dass sie auch kurz vorm Split standen. Kein Bock mehr aufeinander gehabt. Auch das irgendwie alles immer wieder beiseite getan. Und ich finde das immer so krass, wenn ich da jetzt so retrospektiv drauf gucke, denke ich so, ja gut, ist halt eine krasse Band mit Höhen und Tiefen. Ich weiß aber damals, dass das tatsächlich so nach dem Black Album irgendwie bei denen, so war ich 13, 14, 15 irgendwie, dass das die Riesendiskussion war. Kann man die jetzt noch hören? Die haben sich die Haare abgeschnitten. Oder auch diese Napster-Geschichte so, ey, was sind das für Arschlöcher? Die wollen nur Kohle verdienen und die haben ihre Roots verloren, bla bla bla. Also das ist so, im Nachhinein übersieht man das, finde ich manchmal, was da eigentlich auf dem Weg der Bandgeschichte passiert ist. Die haben sich zwar nie offiziell in dem Sinne getrennt, aber tot oder tot gesagt oder in der Szene tot geredet waren sie schon und jetzt sind sie so ein bisschen für mich so, ich habe mal gelesen, der Bayern München des oder das Bayern München des Metals, so richtig lieben oder jeder respektiert sie, jeder weiß, sie sind gut, sie sind natürlich nicht mehr so, dass jetzt alle sich da die Kleider vom Leib reißen und sagen, oh geil, aber ich glaube, dass jetzt jemand sagt, die sind komplett scheiße und machen Kackmusik, ich glaube, den Status, also das gibt's nicht, jeder, der realistisch darüber redet, wird sagen, das ist eine oder die beste Metalband der Welt.
Ja.
Und das hätte ich, glaube ich, auf dem Weg, da waren so viele Abzweigungen, wo es durchaus anders hätte kommen können.
Aber wenn du dir das so anguckst, dann kann man tatsächlich auch AC/DC wieder mit ins Boot holen, ne? Wenn du sagst, die waren ja auch schon oft für tot erklärt worden. Wir haben ja oft drüber gesprochen. Klar, du hast plötzlich diese Highway to Hell Nummer, die dich ganz nach vorne katapultiert hat und dann stirbt dein Frontmann und dann musst du davon wiederkommen und das ist ja dann eines der größten Comebacks überhaupt gewesen, Back in Black. Wusstest du, das habe ich gerade erst gelesen, dass die 1974 schon mal fast tot waren? Das war richtig geile Geschichte, habe ich gerade gelesen. Da saßen die ohne jeden Penny in Adelaide fest in Australien, wussten nicht wohin, ihr Manager hat sie hängen lassen, ist abgehauen und ihr Dave Evans, ihr erster Frontmann, hat überhaupt nicht gezogen, das wussten die auch und sie waren kurz davor wirklich zu sagen, ja okay, dann ist jetzt hier Schluss. Und dann kam ein Typ, ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt, Michael Bowmore oder so ähnlich, Dem gehörte das Hard Rock Café in Melbourne, eins der ersten wirklichen Hard Rock Cafés in Australien. Und der fand die so geil, dass er gesagt hat, passt auf, ich model euch um und ihr könnt bei mir die Hausband werden. Und dann hat er die beiden Young-Brüder behalten, hat Phil Rudd dazu geholt und hat Bon Scott dazu geholt.
Okay.
Und hat die dann auftreten lassen bei sich im Hard Rock Café in Melbourne, 74. Und von da sind die dann wieder richtig losgestartet. Also da waren die eigentlich schon fast tot, bevor es richtig losgegangen ist. Und dann kam diese Geschichte und dann sind die davon richtig bekannt geworden über Melbourne und dann ging die ganze Geschichte erst richtig los.
Wusste ich tatsächlich noch nicht. Ich habe sie extra rausgelassen, weil ein Kumpel von mir, den ich sehr schätze, gerade gesagt, ihr könnt nicht immer nur über AC/DC reden. Ja. Deswegen habe ich sie rausgelassen. Ich muss auch sagen, für mich, ich bin ja, ne, Gnade der späten Geburt, bin ich ja auf AC/DC gekommen und habe relativ schnell diese Alben beide kennengelernt. Deswegen,
also jetzt fang, klar, wirklich jetzt aber, jetzt mal, fang nicht wieder an, die Geschichte zu erzählen.
Nein, ich sage nur, dass für mich dieser Effekt, die waren tot, nie so da war, persönlich gefühlt, weil, ach so, okay, ich, weil ich beide Sänger, also für mich gab es AC/DC immer mit zwei Sängern und ich hatte nie einen Zweifel dafür, dass die, darüber, dass die beide geile Mucke machen können. Ja. Aber es stimmt natürlich, das ist, ist natürlich auch eine Wiedergeburt oder eine Wiederauferstehung.
Und es gibt noch eine Riesenwiederauferstehung, mit der auch niemand mehr gerechnet hat und die, wenn man die mal ein bisschen genauer beleuchtet, auch echt krass war. Und das ist die Wiederauferstehung des King von Elvis Presley. Denn Elvis Presley hat ja 1961, wo er voll da war, er war der King, er war der Allergrößte, er war der Rockgott schlechthin mit den großen Wahnsinnshits. Und dann musste er ja seinen Wehrdienst ableisten.
Und er war doch so in Deutschland
ja,
auch,
ja, genau,
ne?
Er hat seinen Wehrdienst in Deutschland abgeleistet und wurde da dann auch in München verkuppelt mit Priscilla und hat ja mit der ganz lange zusammen, also wusstest du, das ist auch eine ganz krasse Geschichte. Also der wurde quasi mit dieser Tochter von den Eltern, die waren große Fans und haben ihn quasi in München, haben die sich hingesetzt und diese Ehe miteinander verhandelt und Priscilla war 14. Und dann, ja. Und,
okay.
Und dann haben die 4 Jahre offiziell nur zusammengelebt, ohne dass man hier knickknack. Und dann, als sie endlich 18 wurde, hat er sie sofort vom Fleck weg geheiratet. Ganz heftige Geschichte. Und das alles in Deutschland passiert, während er quasi von der Bühne verschwunden war und seinen Wehrdienst abgeleistet hat. Und dann ist ja in dieser Zeit, in der Elvis plötzlich weg war, ist ja plötzlich der Rock'n'Roll komplett neu geschrieben worden. Da kamen die Beatles auf, die angefangen haben mit 62, 63 groß zu werden. Die Stones kamen, die Birds kamen. Und plötzlich war der Rock'n'Roll ganz anders. Die Doors. Und dann kam der 1968, nach 7 Jahren Absenz, kam der wieder auf die Bühne erst. Nach
7 Jahren Absinth?
Nach 7 Jahren Absinth.
Apropos.
Richtig krass. Du schenkst schon mal nach,
ich
zweite
mach
Runde.
Mal. Dir schmeckt der Jesus nicht?
Ich halte mir den ein bisschen auf Abstand, ja. Ich finde das richtig heftig. Ich muss dir das vorstellen, wirklich, der 61 ist der absolute King. Und dann ist der 7 Jahre weg, kommt 68 wieder. Ganze Rock'n'Roll ist verändert und dann ist das diese Riesenauftritt, den er da in diesen Lederklamotten hat. In schwarzen Lederklamotten, auch einen ganz anderen Style. Vorher ja ganz oft in weißen Schlaghosen und so in der Gegend rum und plötzlich schwarze Lederjacke, schwarze Lederhose, schwarze Stiefel. Komplett anderer Look. Und damals war er auch völlig am Arsch. Der hat nur noch so belanglose Unterhaltungsfilme in Hollywood gedreht, für die er richtig viel Geld bekommen hat. Aber die waren alle total scheiße, in den Kritiken richtig durchgeflogen. Der hat $1 Million damals pro Film bekommen. Und seine aktuelle Single hat es nicht mal in die Top 40 geschafft. Und seine letzte Nummer 1 mit A Good Luck Charm, 6 Jahre her gewesen. Der war komplett am Ende. Und dann kam der dahin, hat diesen Auftritt gemacht, diesen Live-Auftritt, der dann auch auf dem Album kam. Ja, und das war 1968, da ist das White Album der Beatles rausgekommen. Also muss man sich wirklich vorstellen. Und dann ist der ja nochmal voll durchgestartet. Weg aus Hollywood, ab nach Las Vegas und hat da die ganzen Las Vegas-Shows noch gemacht.
Da, wenn ich dich als Elvis Fan hier gerade habe, da muss ich mal fragen, es gibt doch auch diese furchtbaren deutschen Songs. War das auch diese Phase, wo er da dieses Album mit den deutschen...
Muss sie dann zum Städtele
genau,
hinaus.
War das das? Weil da hat er sich dann ja komplett irgendwann auch so, sag ich mal, wirklich dem Kommerz komplett hingegeben, soweit man das sagen kann.
Das kann ich dir gar nicht mal genau sagen, wann er die wohin geballert hat. Aber er hat da eigentlich erstmal kaum neue Sachen gemacht, sondern hat seine großen Hits alle nochmal gespielt, hat da ein Riesenkonzert abgeballert und war einfach auf einen Schlag wieder da. Bruce Springsteen ist ja ein Riesen-Elvis-Fan gewesen, hat gesagt, ich habe wochenlang auf diesen Auftritt, der wurde halt ganz groß verkauft, marketingstrategisch, wurde der ganz groß vorbereitet. Das große Comeback des King of Rock'n'Roll. Und es hat funktioniert, obwohl es eigentlich, wenn man sich eben anguckt, was damals an Musik sich komplett verändert hat, hätte es nicht funktionieren dürfen. Wenn du dir mal überlegst, der macht Rock'n'Roll bis 1961. Und da gab's ja, was war da der Vergleich? Da ging's dann um Buddy Holly und um solche Sachen und anfänglich dann auch noch um den Man in Black, vielleicht noch um Johnny Cash. Die waren ja auch große Kumpels, ne? Der Johnny Cash hat Vorband gespielt damals für Elvis. Und dann bist du weg und in der Zeit verändert sich die Musik komplett und es kommen die Beatles, es kommen die Stones, es kommen die Birds, es kommen die Doors, kommen alle auf. Da bist du eigentlich kaputt. Du bist weg. Deine Musik ist vorbei. Und dann stellt er sich 68 hin und macht danach ja noch jahrelang diese legendären Las Vegas-Shows. Also das ist für mich wirklich eins der allergrößten und unerwartetsten Comebacks und Wiederauferstehungen in der Musikgeschichte.
Für mich, du hast ihn schon angesprochen eben, ohne dass ich überhaupt ein großer Fan davon bin, ehrlich gesagt, ist natürlich Johnny Cash auch so ein Kandidat, wenn man das Thema Wiedergeburt oder sagen wir mal in dem Sinne Wiedergeburt auch von einer Art Credibility. Also dieses Album, dieses Cover-Album, was er dann nochmal geschrieben hat.
Die American Recordings. Das waren mehrere tatsächlich. Das waren 3 oder 4.
Und da hat er sich ja auch irgendwie dann, sag ich mal, den Ritterschlag, sag ich mal, der jüngeren Generation geholt, weil er Songs so geil gecovert hat, aber trotzdem eben mit seinem eigenen Stil und nicht einfach irgendwie nachgesungen. Und im Prinzip ist es gar nicht deine Mucke, nur um nochmal Kohle zu machen. Dass ich für mich ihn, also ich wusste natürlich, wer Johnny Cash ist, aber den habe ich nie gehört. Aber dadurch habe ich dann angefangen, mich auch nochmal mit diesen älteren Sachen zu beschäftigen. Ja. Und für mich auch einer, Thema Wiederauferstehung.
Hast du völlig recht.
Jemand, der auch da natürlich irgendwie dann richtig abgeliefert hat.
Der war komplett raus in den 80ern und 90ern, hat er kaum was gemacht. Auch viel in Filmen mitgespielt. Und dann hat ihn... Oh, jetzt lass mich nicht lügen. Ich glaube, es war Rick Rubin, aber ich bin mir nicht sicher. Der Produzent.
Ich meine auch.
Der dann gesagt hat, du pass mal auf, ich habe hier eine Idee. Wollen wir das nicht zusammen machen? Ich kann mir das nur mit dir vorstellen. Und dann hat er diese American Recordings gemacht. Ich meine, er hat 3 gemacht. Und dann hat Rubin ihm nämlich die Aufnahmen zum 4. zugeschickt. Er hat gesagt, pass auf, ich habe die nächste Runde hier und bin schon voll gespannt, was du sagst. Und die sind bei ihm angekommen. Also das Paket ist angekommen, da war Johnny Cash schon tot.
Was er ja auch geschafft hat, muss ich jetzt mal sagen, ich weiß nicht, ob das so, wenn man so zurückschaut, verschwimmen ja manchmal so die Zeiten. Country war ja eine Musikrichtung, für mich zumindest immer, absoluter No-Go. Also, wer Country hört, ist halt, gibt sich den Stempel absoluter Hillbilly-Dorftrottel. Und das ist mir erst so bewusst geworden durch Johnny Cash, dass das eben oder dass er diese komplette Musikrichtung, sage ich mal, zumindest für mich und ich glaube für viele andere Jüngere oder damals Jüngere, so ein bisschen aus diesem Bild auch rausgeholt hat, dass man das durchaus irgendwie als coolen Rock oder seriöse Musik ansehen kann.
Ja, ne? Man kann da auch ein bisschen mit den Elementen spielen, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist dann vielleicht so Country-Rock. Für viele ist es auch zum Teil Folk, was er ja auch gemacht hat, so, ne? Aber ich finde auch, das ist eben, also ich finde tatsächlich, der ist ganz schwer einzusortieren, weil Johnny Cash ist für mich kein Country, das ist auch nicht wirklich Folk, es ist auch nicht wirklich Rock, es ist alles irgendwo in between und er macht das wirklich gut, finde ich. Und ich muss auch sagen, also es ist eine ganz andere Art und hat eben auch diese Wandelbarkeit dieses Künstlers gezeigt, diese American Recordings, also One zum Beispiel von U2, wie er den vertont hat oder auch hört, wahnsinnig gut. Wirklich wahnsinnig gut und absolut, habe ich auch überhaupt nicht drüber nachgedacht. Witzig, dass er einfach so zwischendurch reinpoppt, aber ist eine der größten Wiederauferstehungen, hast du völlig recht.
Für mich noch musikalisch persönlich eine absolute Wiederauferstehung, obwohl wahrscheinlich jetzt jeder sagen würde, auch die sind ja nie weg gewesen, ist für mich Motorhead. Einfach aus der persönlichen Geschichte, dass ich Motorhead immer kannte, aber wirklich nie was damit anfangen konnte, bis mein ehemaliger Mitbewohner.
Müssen wir den eigentlich mal einladen, so oft wie du von dem sprichst? Ist das immer der gleiche oder hast du mehrere?
Ich habe ja in verschiedenen WGs gewohnt, die verschwimmen im Nachhinein zu einer Person.
Ich wollte sagen, die haben mein Mitbewohner.
Mit nur guten Eigenschaften. Es gibt noch einen bösen Mitbewohner mit nur schlechten Eigenschaften. Aber auf jeden Fall das Album, ich meine, es ist Inferno. Das lief bei uns in der WG rauf und runter, wirklich. Und gefühlt war es auch so, zumindest bei mir, diesen Status, den Lemmy zum Ende seiner Karriere hat, der war irgendwie ja so, für mich zumindest und ich glaube auch bei vielen anderen Leuten, die Metal gehört haben, nicht so groß noch, sagen wir mal, 15 Jahre vor seinem Tod oder so. Und dieses irgendwie, der war zwar immer da, aber auf einmal, zumindest für mich, diese absolute Kultfigur, ist er im Spätherbst für mich zumindest seiner Karriere geworden. Nicht vielleicht daran, dass ich ihn auch relativ spät entdeckt habe, aber nichtsdestotrotz dieses jedes Jahr eine Tour, immer da, vielleicht auch ein bisschen wie Jesus. Er ist immer da, er hat ein gutes Image, man sieht ihn nur einmal im Jahr, wenn man Glück hat. Aber er ist über jeden Zweifel erhaben.
Es ist auf jeden Fall jetzt gerade sehr, sehr gefärbt von deiner absolut subjektiven Wahrnehmung von Musik. Also, weil eigentlich, muss ich dir ehrlich sagen, bei Metallica gehe ich noch mit, bei Motorhead. Boah, ist keine Wiederauferstehung, nur weil du ihn spät entdeckt hast für dich.
Ja, nichtsdestotrotz, dieser späte Status, dieser absolute Kultstatus. Ja, aber doch
nur für dich.
Naja, aber also das diesen Kultstatus, den er in der gesamten Musikszene hatte, dass Dave Grohl ihn abfeiert, dass diese Beerdigung zu irgendwie dem Who is Who der Rockszene wird, dass er irgendwie so der Gottvater des Metal wird. Das ist doch was glaube ich, schon auch 10, 15 Jahre vorher in der Szene noch nicht so krass vorhanden
war.
Mag
sein.
Und ich glaube, diesen späten Schub, klar, ist vielleicht dann keine wirkliche Wiederauferstehung.
Nein.
Aber wollte ich erzählen.
Okay, ein später Schub. Einigen wir uns auf den späten Schub. Jetzt habe ich noch drüber nachgedacht, es gibt ja auch noch so ein paar Wiederauferstehungen in der Rock- und Metal-Welt, wo immer hinter vorgehaltener Hand so ein bisschen drüber geflüstert wird, passiert das noch, kommt das noch, ist das realistisch, ist das unrealistisch und wo sich eben auch ganz viele das absolut wünschen und wo man noch so ein bisschen drauf hinarbeitet, könnten die nicht eventuell nochmal? Und da habe ich erst auch gedacht, naja, so viele werden das gar nicht sein. Aber mir sind dann doch einige eingefallen.
Okay.
Also zum Beispiel, die ja eigentlich jetzt schon auch verkündet war, aber noch nicht stattgefunden hat wegen Corona, ist ja Rage Against the Machine.
Mhm.
Die gesagt haben, wir machen doch nochmal, die sollten ja letztes Jahr Coachella spielen. Und ob sie jetzt dann das Coachella spielen, ist noch nicht wieder ganz sicher, aber die wollen zum Beispiel nochmal wieder was machen. Das war ja zum Beispiel auch was, wo viele gesagt haben, ach komm, mach doch nochmal, Tom, bring doch mal deine Jungs nochmal auf Linie, tritt doch nochmal auf. Hat schon mal funktioniert. Die ganz, ganz große, also ich sag mal, das absolute Oberste, was überhaupt geht in Sachen Reunions für Rockmusiker, die Freude, ist glaube ich Led Zeppelin. Dass alle hoffen, kommt Leute, ey, das kann doch nicht sein. Denn, also es wollen ja alle, die Fans wollen, Jimmy Page will, John Paul Jones ist dabei, der Sohn von John Bonham, von, nicht, Dings, heißt er John?
Ja. Bei Led Zeppelin bin ich raus. Ich nicke dir freundlich zu und trinke.
Ich krieg die immer durcheinander, aber ich glaube schon. John Henry Bonham, doch. Der Sohn will auch. Der Einzige, der nicht will, ist Robert Plant, der Sänger. Der sagt, nö, mein ich. Wollen wir nicht.
Aber ist das eine Reunion, wenn der Sohn mitspielen muss?
Ach komm, ey. Wenn drei von vier mitmachen und der Sohn vom Original-Drummer seinen Papa ersetzt, ja, das ist eine Reunion. Wirklich jetzt mal, weil das wäre ja nach 1980, also seit über 40 Jahre später, eine Reunion von Led Zeppelin in Originalformation mit nur einer Änderung, das fände ich schon, gilt als Reunion deutlich mehr als seine Wiederauferstehung von Motorhead auf jeden Fall. So, jetzt aber die Frage, der hat ja Richard Branson, die Geschichte ist ja rumgegangen, der hat 800 Millionen Dollar geboten den Jungs, wenn sie wieder machen, aber sie haben gesagt, Robert Plant hat gesagt, nein, macht er nicht, weil er sagt, ohne diesen mega Maschinengewehr-Sound von John Bonham kriegt er das nicht hin. Oder sagt er, funktionieren wir alle nicht. Obwohl es ja 2007 dieses eine Konzert gab. Ne, diesen einen Auftritt eben mit dem Sohn an den Drums, der mega war, der seinen Vater top ersetzt hat. Alle haben das riesig abgefeiert. Und trotzdem sagt er, er will es nicht machen. Aber die Hoffnung, glaube ich, ist immer noch da bei allen Fans, dass irgendwann Robert Plant sich auch nochmal erweichen lässt und sagt, okay, komm, wir machen es nochmal.
Aber ich muss sagen, ich verstehe das aus dem Grund, wo du gerade sagst, drei von vier. Ich war mal, also wir hatten ja schon drüber gesprochen, Caius, ich bin ein großer Caius-Fan. Ich habe Caius Lives, das waren auch drei von vier.
Sag einmal noch schnell, wer hinter Caius steckt.
Josh Omi.
Ja.
John Garcia. Brent York.
Nur Josh Omi, um den die alle anderen kennen ihn nicht.
Nick Olivieri. Und alle bis auf Josh Omi, oder Josh Homme, wie ich immer sage, haben nochmal zusammengespielt mit einem neuen Gitarristen.
Ja.
Und es war leider, muss man sagen, also es war geil, aber es war eine Coverband. Es war eine gute Coverband.
Ja, aber da ist es natürlich aber auch der Mann, der fehlt.
Ja,
das kannst du nicht vergleichen. Josh Omi ist der Frontmann.
Ja, ich sage nur, dass jemand sagt, mit drei von vier mache ich es nicht, weil ich unter Umständen mein eigenes Lebenswerk damit zerstöre. Ich verstehe diesen Ansatz einfach. weil die Chemie, also ja, einfach, okay, weil es okay, der Sohn ist und es ist ein guter Schlagzeuger, das ist ja...
Zwei Sachen, den Ansatz verstehe ich auch, absolut, hast du völlig recht, aber es ist absolut auch ein Unterschied, wenn der Gründer und Leadgitarrist dabei ist, der Sänger dabei ist und am Ende ist es in Anführungsstrichen bei aller Wertschätzung nur der Drummer, der ersetzt wird, was ganz anderes, als wenn bei...
Oh, jetzt kriegen wir wieder böse Post von allen Drummern.
Ich habe bei aller Wertschätzung gesagt und ist gerade das Beispiel, John Bonham zeigt, wie wichtig der Drummer ist oder sein kann. So, aber du kannst ja nicht sagen, naja, drei von vier haben mitgemacht, wenn der Frontmann eben der eine ist, der nicht mitmacht. Das ist wie wenn du sagst, hey Bon Jovi machen eine Reunion, aber ohne John. Ja gut, das ist eine Coverband, klar. Ja. Das geht, das funktioniert nicht. Da sind wir beim nächsten Thema, da sind wir bei Van Halen. Was ist mit Van Halen, jetzt wo Eddie Van Halen tot ist? Eddie Van Halen ist Namensgeber, der Leadgitarrist, so, aber... Du hast eben auch noch den Bruder, der Mitgründer war und nun auch Van Halen heißt. Du hast den Sohn Wolfgang, ebenfalls ein Van Halen. Und du hast den Originalsänger im Moment wieder dabei mit David Lee Roth. So, kannst du Van Halen ohne Eddie Van Halen weiterleben lassen und sagen, das ist eine Wiederauferstehung?
Boah, das ist schwer. Ich weiß, Denko Jones hat seine Band Denko Jones genannt, weil er gesagt hat, er wollte nie aus seiner eigenen Band geschmissen werden. Deswegen hat er sie Denko Jones genannt.
Eddie Van Halen hat den Namen gehasst. Wollte er überhaupt nicht.
Deswegen, ich weiß es nicht. Es ist, wahrscheinlich muss das am Ende auch jeder Fan für sich entscheiden. Da gibt es keine allgemeingültige Antwort drauf. Ich würde jetzt gefühlt vom Bauch, ich kenne aber Van Halen nicht jetzt so als Fan, sondern nur als neutraler Beobachter, würde ich sagen, warum nicht? So, ob mich das dann als Fan am Ende überzeugt, das meine ich, dieses Caius Lives Konzert, jeder, der wahrscheinlich so Caius mal gehört hat, der würde sagen, es war ein geiler Abend, so, kein Ding. Wenn du die Band als Ikone siehst, dann kannst du diesen Status nicht wiederholen. Das meine ich, wenn du halt wirklich irgendwie Van Halen, was weiß ich, wann gesehen hast und sagst, ey, das war so geil, dann kannst du mit so einer Konstellation, glaube ich, eigentlich nur abstinken. So. Deswegen weiß ich nicht.
Also ich glaube, Eddie,
das ist ja auch, also als wir gewhatsappt haben über dieses Thema Wiederauferstehung und Comebacks, da habe ich ja sofort an das Thema Sport gedacht und das ist ja auch das Lustige, weil es ja so viele Sportler, also wir reden jetzt darüber, zerstört man seinen eigenen Kultstatus.
Indem er nochmal wieder anfängt.
Bei Sportlern ist das ja nie der Fall. Also Michael Jordan hat seine Zeit bei den Washington Wizards nicht geschadet. Franz Beckenbauer hat seine Zeit bei New York Galaxy oder was. Da sagt ja kein Mensch, oh, war der scheiße, sondern du bleibst ja bei diesem Status. Deswegen ist ja die Frage eigentlich, kannst du dir mit irgendwie 5 schlechten Konzerten und einem schlechten Album im Spätherbst deiner Karriere oder wenn du sagst, machst du dir überhaupt wirklich deinen Status so krass kaputt, wie man das so als Fan empfindet oder nicht?
Ich wollte gerade sagen, die Angst, die du bei AC/DC darüber hattest in mehreren Folgen dieses Podcastes, ist auf jeden Fall da. Ne? Also,
aber die Frage ist, wenn du dann mit 10 Jahren oder 5 Jahren Abstand drauf guckst, ist das dann wirklich so, bleiben dann nicht trotzdem die 40 geilen Jahre und also wie bei so einer Ehe? Ne?
Ja, aber wenn das Ende scheiße ist, dann ist ganz schnell auch alles andere scheiße.
Aber trotzdem werden die Außenstehenden dann sagen, ey, ich war doch 40 Jahre glücklich zusammen, da vergisst er das eine Jahr, die Zeit war doch gut, weißt du?
Ja.
Also so, deswegen weiß ich nicht, zum Beispiel Rage Against the Machine, dieses eine Album, ich hab's geliebt, aber ich hätte auch Schiss, die heute zu sehen, weil es, glaube ich, so mit dieser Zeit für mich als Fan auch verbunden ist, dass ich gar nicht weiß, wenn ich mir die heute mit 42 angucke und ich habe die früher mit 14 gehört, kann die Band mich überhaupt noch da abholen, wo sie mich damals vor...
Das hast du aber auch bei vielen anderen Bands gesagt und die Antwort war eigentlich immer ja. Also bei vielen anderen Bands hat's geklappt.
Zumindest für ein Live-Konzert, ja. Für einen Abend, ja. Aber ja, ja, es ist eine spannende Frage auf jeden Fall.
Es gibt noch ein paar mehr, Oasis zum Beispiel, da kann ich gut drauf verzichten. Die machen es safe nur wegen des Geldes, haben sie auch schon angekündigt, braucht kein Mensch. Und die andere...
Das ist aber schon wieder sympathisch.
Also die haben gesagt, wenn einer 20 Millionen Pfund für einen Auftritt bezahlt, bin ich dabei. Das ist natürlich lächerlich, wer will 20 Millionen Pfund dafür sehen, dass die beiden wieder was machen. Und dann gibt es ja immer noch diese Nirvana-Gerüchte. Und jetzt fragst du, hä, wie soll das gehen? Völlig zu Recht, weil Kurt Cobain ist ja tot. Aber die anderen wollen oder haben auch ja schon mal so kleine Projekte gemacht mit wechselnden Sängerinnen vor allen Dingen.
Okay.
Also Chris Novoselic und Dave Grohl. Und dann haben sie zum Beispiel mit Joan Jett als Frontfrau gespielt und auch mit Lizzie Hale schon mal. Und die beiden werden nach wie vor sehr hart diskutiert, ob Nirvana nochmal als Nirvana ohne Kurt Cobain rumgehen. Aber ich glaube, das wird nicht passieren, weil da, glaube ich, alleine Dave Grohl sagen wird, das mache ich vielleicht mal zum Spaßenabend. Aber Nirvana ohne Kurt geht einfach gar nicht. So, weil funktioniert schlichtweg nicht.
Kann ich mir ehrlich gesagt auch schlecht vorstellen.
Ganz schwierig.
So. Zumal es auch komisch wäre, dass der bekannteste, also jetzt bekannteste Dave Grohl, dann
wieder nur Schlagzeug spielen soll.
In Anführungsstrichen ja. Nur Schlagzeug spielen.
Oh, war ja heute diesmal kriegen aber die Schlagzeuger wirklich heftig. Jetzt gibt's wirklich Ärger. Entschuldigung, Schlagzeuger, ihr seid geil. Liebe Drummer, bitte nehmt's uns nicht übel, wir lieben euch. Ich habe früher auch ein Schlagzeug gehabt.
Vielleicht laden wir auch einfach mal einen Schlagzeuger ein. Der soll uns mal erklären, warum eigentlich das wichtigste Instrument ist.
Ja, lass mal Dave Grohl fragen. Ob er nicht Bock hat. Mittlerweile müssen wir groß genug sein. So, dann kommen wir heute zu einer etwas abgesonderten Form der Fuck vor. Denn der Kollege Fleming hat im Vorfeld gesagt, pass mal auf, Per, ich muss mal richtig einmal Druck ablassen. Ich bin richtig angepisst.
Also, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt noch hinkriege. Nach diesen zwei winselnden Jesus bin ich so schon so ein bisschen tiefenentspannt. Aber ich muss sagen, ich will gar nicht groß diese Corona-Geschichte. Ne? Aber was mich wirklich abfuckt, ist, ich auch im Freundeskreis und irgendwie, wenn ich bei Instagram Fitness-Influencer sehe. Leute, die irgendwie am Tag 4000 Squats, heißt das, glaube ich, Kniebeugen machen. Und danach, ist ja toll, Mädels, den Hintern im Stringtanga am Strand. Okay, ich verstehe das. Aber wie kommen diese Leute drauf, die sich 6 Stunden am Tag mit Fitness beschäftigen, dass sie jetzt Virologen sind? Also genauso wenig, wie ich irgendwie Lauterbach oder Drosten beim Flexen sehen will, wie sie mir ihre Muskeln zeigen und sagen, ey, ich weiß viel besser als der Fitness-Influencer, der 12 Stunden am Tag Sport macht, wie ihr euren Bizeps trainieren will. Fangen auf einmal Leute an, die sich nur mit Ernährung und Kniebeugen und Liegestütz beschäftigen, mir Corona zu erklären. Und ich frage mich ganz im Ernst, merkt ihr das nicht, wie lächerlich das ist? Also, dass Leute, die sich bisher nur mit Sport beschäftigt haben, die auch selber sich ja immer verbitten, wenn dann jemand sagt, Mensch, die Übung, die machst du ja so und so, sagen, Mensch, ich bin seit 3 Jahren Fitness-Influencer und ich mache das und das und ich habe irgendwie 2 Semester Fitness in Köln studiert. Das verbitten die sich, dass irgendwer sagt, Mensch, du machst deine Kniebeugen. Aber dass Leute, die sich seit 40 Jahren in irgendwelchen Laboren mit Pipetten irgendwelche Sachen erforschen, da meint ihr so, ja nee, das ist ganz anders. Ich habe da im Internet, ich informiere mich ja gerne selber. Also, das finde ich eh schon scheiße. Aber ich frage mich auch, wie dumm muss man in seinem Kopf sein, dass einem das selber nicht auffällt? Also, wie gesagt, ich gehe ja auch nicht zu einem Automechaniker und sage dann, ja, aber ich habe mir ein YouTube-Video angeguckt, ich repariere mein Auto, ich mache mich lieber gerne selber schlau. Also, ich bin wirklich fassungslos. Und vor allem, das Schlimme ist ja, manche Leute von diesen kennt man ja über die Jahre, die ich jetzt schon ins Land gegangen bin, auch privat. Leute, die zu dumm sind, irgendwie eine Hausarbeit im ersten Semester ihr Grundstudium abbrechen müssen, weil sie zu doof sind, 3 Sätze auf dem, also nichts gegen doof, alles klar. Dumm ist, wer Dummes tut, ne? Aber, dass die auf einmal meinen, irgendwie besser Bescheid zu wissen, also du kannst über, ne, das soll nicht in die falsche Rede. Man kann über diese Maßnahmen, man kann über alles diskutieren, was richtig, was falsch, da bin ich auch völlig offen. Aber dass Leute, die sich mit völlig anderen Sachen beschäftigen, auf einmal meinen, sie sind Experten auf einem Fachgebiet, das hinterlässt mich völlig fassungslos. Ich würde gerne einfach aus Gag sehen, dass Lauterbach oder Drosten einfach mal bei so Fitness-Influencern sagen, hier, ihr müsst das ganz anders machen. Ihr müsst hier, guck mal meinen Bizeps, ich weiß auch, wie man trainiert. Es lässt mich wirklich fassungslos zurück. Und es, also diese, ich finde es vielleicht auch einfach, regt es mich auf, weil ich so geil finde, dass Leute diese Eier haben, sich irgendwie nur mit Fitness zu beschäftigen, Geld mit Arschfotos von sich selber zu verdienen und dann aber zu sagen, ich bin so schlau, ich kann euch eigentlich genau erklären, wie das funktioniert. Wahnsinn.
Ich würde wirklich, wirklich gerne dieses Insta-Video von Karl Lauterbach dann sehen. Ich werde jetzt mal demnächst meine Muskeln werde ich mal zeigen. Würde ich zu gern sehen. Das wird ein Renner. Also ich finde, ja, das sollte er wirklich machen. Ich finde, das ist eine gute Idee. Ich kann absolut nachvollziehen, was du meinst, meine Damen und Herren. Das war die Fuck Wonder Rant bei Jan Fleming.
Tut mir
heute
leid, es musste mal raus.
Dafür ist auch ein Podcast da.
Rock'n'Roll-Therapie. Ja.
Geht's ihm gleich viel besser. Und wir werten das Ganze am Ende jetzt. Und wie soll eigentlich die Folge heißen, sag mal?
Rock'n'Roll-Therapie.
Rock'n'Roll-Therapie ist wunderschön. Machen wir. Rock'n'Roll-Therapie gibt's musikalisch. Wir haben ja unsere Playlist bei Spotify, die Touch Too Much Playlist, und ich habe da gerade nochmal reingeguckt, die ist wirklich so krass abwechslungsreich auch, und trotzdem, jedes Mal, wenn ich drauf gucke, denke ich mal, krass, wir haben dem und die noch gar nicht mit drauf. So, und ich habe heute überlegt, Mensch, was hast du erzählt? Elvis, könntest du nochmal, haben wir drauf. Burning Love, alles klar, kein Elvis. Guns N' Roses habe ich letztens erst draufgepackt. Aber als ich gerade von der zu erhoffenden Reunion gesprochen habe, von Led Zeppelin ist mir aufgefallen, wir haben Led Zeppelin noch nicht drauf.
Stimmt.
Mussten auf jeden Fall drauf, deshalb packe ich heute drauf Rock'n'Roll von Led Zeppelin. Einfach nur geil, die Nummer. Voll aufgedreht ist das Rock'n'Roll-Therapie pur.
Richtig geil, und ich habe mir überlegt, eine Band, die ich gerade neulich erst über einen Kumpel kennengelernt habe, und das Album, von dem wir jetzt einen Song hören, lief, glaube ich, die letzten Tage 5-mal durch, und meine Freundin hat schon gesagt, hey, hörst du jetzt immer nur noch dieses eine Album oder was? Nerv mich nicht.
Jetzt weiß ich auch, wer der Mitbewohner ist, der doof ist. Der aktuelle.
Das ist Crobot, Low Life, und da hat mich ein Arbeitskollege drauf gebracht. Mega geil, und Wiederauferstehung deshalb, weil ich finde, sie klingen genau wie Chris Cornell bei Audioslave.
Siehste, haben wir doch wieder zwei wunderbare Songs mit draufgepackt. Hört gerne rein, die Touch Too Much Playlist auf Spotify. Perfekt zum Laufen oder für lange Fahrten, wenn ihr mal wieder auch neue Inspiration braucht für eure eigenen Playlists. Klaut sie gerne bei unserer. Und wenn ihr noch eine Idee habt, auch für unsere Playlist, wie gesagt, pass mal auf, Freunde, das ist ja alles schön und gut, aber die und die müssen noch mit drauf. Schickt uns das gerne über Facebook oder Instagram. Und ansonsten hoffen wir, die Rock'n'Roll-Therapie hat euch auch ein bisschen helfen können. Und wir können schon mal sagen, nächste Folge
gibt's Damenbesuch.
Damenbesuch bei Touch Too Much. Wir haben nämlich die Ladies von Thunder Mother bei uns. Freuen uns da sehr drauf. Die sind ja auch sehr im Kommen gewesen, muss man sagen, vor Corona. Aber die haben schon wieder einiges vor, und wir werden tatsächlich etwas vermelden dürfen in diesem Podcast. Nächste Woche eine Weltpremiere von Thunder Mother, die dann hier bei uns zu Gast sein werden. Ich freue mich sehr.
Ich auch. Tschüss.
Genau, euch eine schöne Woche. Macht's gut. Wie, jetzt hast du schon Tschüss gesagt? Das darfst du nicht.
Ach, Entschuldigung.
Mann, Jan, ey, du musst dich mal ab und an an Regeln halten. Das, wir machen das immer so. Ich sage, ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund und munter.
Tschüss.
Ach, das hast du jetzt schon zum zweiten Mal falsch gemacht. Mensch.